Bei uns im Info geht's heute um jüdische Frauen und Lesben, die gegen den Nationalsozialismus Widerstand geleistet haben. Nach einer Einleitung kommt ein Interview mit einer der Veranstalterinnen und mit Simone Erpel von der Informationsstelle Jugend unterm Hakenkreuz, die bei dieser Ausstellung mitgearbeitet hat.
Gesungen mit Naganes in die Hände.
So wie ich kenne, dass du gehst im letzten Weg. Von Schiemes Morgen, Verstell am neue Tag. Kommen wächst noch unser Reus geweinte Schor. Es wird noch heute von unser Trotz, wir sehnen da. Kommen wächst noch unser Reus geweinte Schor. Es wird noch heute von unser Trotz.
In der herkömmlichen Geschichtsvermittlung in der Bundesrepublik Deutschland wird der Widerstand von jüdischen Menschen kaum wahrgenommen. Exemplarisch dafür kann das Begehren des 20. Juli 1994 gesehen werden. In seiner Rede bezeichnet Bundeskanzler Kohl den 20. Juli 1944 als den Höhepunkt und Endpunkt des Widerstandes. Er unterlässt es nicht nur, den kommunistischen Widerstand zu ehren, sondern bezieht sich zur Legitimierung widerständischen Verhaltens auf folgende Zielsetzung von Stauffenberg. Wir wollen eine neue Ordnung, die alle Deutsche zu Trägern des Staates macht und ihnen Recht und Gerechtigkeit verbürgt. Kohl in der Frankfurter Rundschau vom 21. Juli 1994. Die Auswahl dieses Zitates und die Reduktion des Widerstandes auf die Gruppe des 20. Juli manifestiert die Fortsetzung des patriarchalen, antisemitischen und nationalistischen Blickwinkels. Frauen, Menschen verschiedener Herkunft und Menschen jüdischer Identität kommen weder in der Ehrung des Widerstandes vor, noch werden ihnen in der Zukunftsperspektive gleiche Rechte zugesprochen. Ein anderes Beispiel stellen Werke dar, die den Anspruch haben, die Spannbreite des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus aufzuzeigen. In ihnen finden sich fast keine Hinweise auf den jüdischen Widerstand.
Jüdische Menschen und Frauenlesben werden schon seit dem 19. Jahrhundert mit dem gleichen Stereotyp versehen. Sie gelten als feige und passiv. Die Fähigkeit zu kämpfen wird ihnen abgesprochen. Die Geschichte beweist und bewies immer wieder das Gegenteil. Doch Stereotypen halten. Die nationalsozialistischen Mörder, die mit den wahren Tatsachen konfrontiert wurden, erschraken darüber. Sie stießen auf kämpfende jüdische Menschen und auf kämpfende Frauen. Beides beeindruckte sie nachhaltig. Im Gegensatz zu vielen Historikern, die in ihrer Erforschung des Widerstandes Juden und Frauen konsequent übersehen, so Ingrid Strobel 1900. 1989. Das Stereotyp der passiven Frau und der passiven jüdischen Person im Nationalsozialismus dient dazu, das sexistische und antisemitische Rollenverständnis zu verfestigen. Mit solch einem Verständnis werden die Herrschaftsstrukturen legitimiert und weiter erhalten.
Welche verschiedenen Formen des Widerstandes von jüdischen Menschen fanden gegen den NS-Staat statt und wie war die Rolle und Situation von jüdischen Frauen innerhalb des Widerstandes?
In der Literatur findet sich die Unterscheidung zwischen dem Widerstand jüdischer Menschen und jüdischem Widerstand. Ersterer meint den Anschluss und die Teilnahme jüdischer Menschen in Einheiten oder Gruppen des gemischt jüdisch-nicht-jüdischen Widerstandes. Letzterer bezeichnet die Organisierung in jüdischen Gruppen oder Formationen. Diese Entscheidung war unter anderem davon abhängig, ob bereits eine jüdische, politisch organisierte Struktur bestand. Die Definition von Widerstand ist sicher auch von den äußeren Bedingungen der Repression abhängig und nicht unabhängig davon gesehen. Die Formen jüdischen Widerstandes waren sehr vielfältig, ob innerhalb politischer Gruppen, wie oben, oder aber auch weitergefasst im alltäglichen Handeln. Wir kommen nun zu verschiedenen Formen. In einer Untersuchung von Ruben Einstein über den jüdischen Widerstand in Polen und in den besetzten Gebieten Osteuropas schreibt er Folgendes.
Einstein versteht darunter das Wehren von unbewaffneten Einzelpersonen, um ihre Würde und ihr Leben zu verteidigen, die Partizipation an den Kämpfen der Partisaninnen und Partisanen, einschließlich deren Unterstützung vor Ort, des Weiteren die Arbeit im Untergrund und die Aufstände in den Ghettos und schließlich die Flucht aus und die Revolten in den Vernichtungslagern. Partisaninnen und Partisanen organisierten sich in den Wäldern und in anderen weniger zugänglichen Gebieten. Das Hauptziel des Partisaninnen- und Partisanenkampfes bestand in der Schwächung der deutschen Armee zum einen durch gezielte Angriffe auf Versorgungs- und Nachrichteneinrichtungen, durch Sabotage ihrer Nachschublinien und zum anderen durch die Bindung der Kräfte der deutschen Armee gegen den Guerillakampf. Des Weiteren übermittelten sie der Roten Armee wichtige strategische Informationen und stellten zusammen mit dem städtischen Untergrund die Basis für die Befreiungsarmee.
Frauen waren teilweise als Bäuerinnen an den Umgang mit der Waffe gewöhnt. Teilweise war das militärische Training ein Bruch mit ihrer früheren Sozialisation. Die Arbeit im Untergrund beinhaltete Kurierinnendienste, bei denen falsche Papiere, Geld, Waffen und Sprengstoff von außerhalb organisiert wurden. Diese, in Anführungsstriche, Waren mussten in die Ghettos geschmuggelt werden und Informationen wurden zwischen den Ghettos übermittelt. Mit diesen Aufgaben wurden zumeist Frauen beauftragt, da sie anfangs weniger Kontrollen ausgesetzt waren. Die Emissärinnen des Widerstandes sorgten auch dafür, die Aufrufe zum bewaffneten Widerstand zu verbreiten und Aufzeichnungen und Archivmaterial aus den Ghettos für die spätere Dokumentation in Sicherheit zu bringen.
Jüdische Gruppen organisierten die Flucht und die Rettung jüdischer Menschen. Eine Flucht aus den Vernichtungslagern war auch die Voraussetzung dafür, dass Informationen über die Lager verbreitet werden konnten. Dank dieser Aufklärung konnten Menschen vor den Deportationen gewarnt werden und sich rechtzeitig verstecken oder fliehen.
Wenn man sich anschaut, welche Formen des Widerstandes es in Konzentrationslagern gegeben hat, muss in Erinnerung gehalten werden, dass jeder Regelverstoß mit dem Leben bezahlt werden musste meistens. Dennoch retteten Menschen andere vor den Selektionen, wurden Kinder versteckt, wurden Lebensmittel organisiert, wurden Kommunikationsnetze aufgebaut, um Botschaften untereinander auszutauschen und Sabotage praktiziert und noch mehrere vielfältige Formen des Widerstandes dort praktiziert.
Jüdischer Widerstand in Westeuropa bedeutete nicht nur das organisierte und individuelle Untertauchen, oft ein illegales Leben mit gefälschten Papieren, sondern auch Akte des individuellen und des kollektiven militanten Widerstandes. Jüdische Menschen organisierten sich teils separat, teils zusammen mit nichtjüdischen Menschen. Beispiele dafür sind zum einen die Baumgruppe in Berlin, zum anderen der hohe Prozentsatz jüdischer Menschen in der französischen Resistance.
Der Alltag von jüdischen Menschen wurde immer mehr eingeschränkt. Um zu überleben, waren im Alltag zigfache widerständige Handlungen gegen die Verordnung der Nationalsozialisten notwendig. Das Ausmaß ist heute nicht mehr vorstellbar. Viele jüdische Menschen, die den Nationalsozialismus überlebt haben, legten später Zeugnis von dieser Zeit ab. Obwohl das Aufarbeiten von solchen Erinnerungen sicher sehr schmerzhaft und sehr schwierig war, haben sich viele dafür trotzdem dazu entschieden, eben diese Erlebnisse aufzuzeichnen, um damit andere aufzuklären und einem Wiedererstarken des Faschismus entgegenzuwirken. Und somit haben sie meines Erachtens auch ihren Widerstand fortgesetzt.
Mir wär'n gehasst und getrieben, mir wär'n geplockt und verfolgt, und als nur der Vorweil mir lieben, das orme schmachtende Volk, das orme schmachtende Volk. Mir wär'n erschossen gehangen, man beräumt uns das Leben unrecht, der Vorweil mir Fremdes verlangen und Freiheit verräume Knecht.
Widerstand und Simone Erpel, die da mitgearbeitet hat, wollt ihr euch erstmal beide vorstellen?
Ja, meinen Namen hast du ja schon genannt. Zu der Ausstellungsgruppe gibt es vielleicht noch zu sagen, dass sie aus 12 Leuten besteht, unterschiedlichen Alters, also von 15 bis 32.
Also ich bin Simone Erpel, arbeite als Historikerin, bin zu der Ausstellung gestoßen, da ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe über deutsch-jüdische Frauen im Widerstand, speziell über die Frauen aus der Herbert-Baum-Gruppe, und arbeite seit letztem Jahr in der Mahnung Gedenkstätte Ravensbrück zu der Befreiung der Frauen von Ravensbrück. Soweit erstmal.
Bei dem Titel von eurer Ausstellung, Juden im Widerstand, da sind mir irgendwie 4 Fragenkomplexe gekommen. Und meine erste Frage wäre, es heißt Juden im Widerstand. In dem Titel kommen Frauen für mich nicht drin vor. Also wie kam es zu der Entscheidung?
Der Titel lautet Juden im Widerstand. Ich kann dazu die Meinung referieren oder beziehungsweise die Diskussion wiedergeben, die wir geführt haben im Ausstellungsteam. Ich selber bin nicht glücklich mit dem Titel, würde auch eher votieren zu Juden und Jüdinnen im Widerstand. Die Diskussion ist folgendermaßen, sind Argumente gebracht worden, und zwar, dass wenn man verwenden würde Juden und Jüdinnen im Widerstand, dass es auch der Blickwinkel ist von heute auf die Geschichte, dass vollkommen vergessen wird, dass zu der Zeit, also zur Zeit des Nationalsozialismus, Jude überhaupt ein Schimpfwort war und auch irgendwie der Begriff Jude eigentlich mit einer ganzen Reihe von Vorurteilen und Stereotypen verknüpft ist, und zwar mit anderen Stereotypen wie Jüdinnen. Also bei Jüdinnen, bei den Frauen, das stellt man sich oder hat man sich vorgestellt, die schöne, exotische Frau, während Stereotypen bei dem Begriff Jude eher gewesen ist, irgendwie ja, passiv, die sind reich. Irgendwie sie selber, die Personen, um die es geht, die Menschen, die in der Ausstellung benannt werden und von denen die Fotos auch zu sehen sind, deren Leben sich vor uns aufgeblättert wird, haben sich nicht als Jüdinnen explizit oder ja, verstanden. Und deshalb schien es sinnvoll, den einfach einen Oberbegriff zu nehmen, unter dem sich sowohl die Frauen wie Männer wiedergefunden haben. Und das war eben halt Juden im Widerstand.
Also für mich geht es da drin schon nochmal vielleicht um eine Frage der Geschichtsvermittlung. So, dass ich halt finde, es sind zwei Sachen, dass einmal der Widerstand von jüdischen Menschen ja irgendwie zu wenig vorkommt. Oder das ist ja auch nochmal eine längere Geschichte überhaupt, wie im Moment damit umgegangen ist, aber jetzt mal in der herkömmlichen Geschichtsschreibung, und dass dann nochmal der Widerstand halt von Frauen nicht vorkommt. Und auch wenn ich weiß, dass sich Frauen irgendwie nicht als solche organisiert haben oder gesagt haben, sie organisieren sich ausschließlich als Frauenlesben, so wie das heute ist, wäre es mir halt wichtig, dass das irgendwie benannt wird.
Der Schwerpunkt der Ausstellung Juden im Widerstand ist zu zeigen, den Widerstand, den Juden und Jüdinnen auch Nicht-Juden geleistet haben. Und es war jetzt nicht so sehr der Schwerpunkt irgendwie von Frauen und Männern. Also das nochmal zum Titel.
Mich interessiert euer Selbstverständnis, auch wie ihr an die Ausstellung herangegangen seid. Also auch gerade die Frage nach Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit jüdischen Menschen, so zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Menschen bei der Erarbeitung von Ausstellungen, Erfahrungen von der Rezeption von der Ausstellung dann?
Vom Beginn, also von der Idee, eine Ausstellung zu machen über Juden im Widerstand in Berlin bis zur Realisierung als Ausstellung, sind 3 Jahre ins Land gegangen. Und die ursprüngliche Idee war, man wusste sehr wenig irgendwie, was hat es für Widerstand gegeben von Juden und Jüdinnen in Berlin. Und es war das Anliegen, vor allen Dingen Jugendliche in Berlin heute darüber zu informieren, was sich im Nationalsozialismus in dieser Hinsicht getan hat. Und herauskristallisiert haben sich im Laufe der Recherchen, also der Träger ist die Informationsstelle Jugend unterm Hakenkreuz, ein Verein, zusammengesetzt aus Geschichtsstudenten, Studentinnen und Professoren. Herauskristallisiert haben sich 3 Widerstandsgruppen in Berlin, und zwar einmal die eben schon angesprochene Gruppe um Herbert Baum, eine kommunistisch orientierte Widerstandsgruppe, die Gemeinschaft für Frieden und Aufbau, eine Widerstandsgruppe, die aus Juden und Nichtjuden bestanden hat und vor allen Dingen die bedrohten jüdischen Menschen beim Überleben unterstützt hat in Form von Untertauchen und irgendwie Bereitstellen von Lebensmittelmarken. Und die 3. Gruppe, eine zionistische Jugendgruppe, der Chokra Luzi, die vorwiegend aus Jugendlichen bestanden hat, der es gelungen ist, ab 1943 in der Illegalität in Berlin zu überleben. Das ist ein Prozess der Forschung gewesen. Die Ausstellung ist in Berlin im Mai 1993 eröffnet worden. Aufgrund der großen Resonanz wurde halt beschlossen, sie als Wanderausstellung umzubauen, und seitdem ist sie in mehreren bundesdeutschen Städten zu sehen gewesen, unter anderem in Hamburg. Resonanz war durchweg positiv, was die Eintragung in den Gästebüchern zeigt, dass es sich dabei um eine, also so wird es empfunden, sehr wichtige Ausstellung handelt, dass viele wieder rausgehen mit mehr Informationen über das Leben von Juden und Jüdinnen in Deutschland während des Nationalsozialismus und überhaupt irgendwie ein plastisches Bild bekommen. Und durch die Ausstellung eigentlich angeregt wird die Frage, was sich in der eigenen Stadt getan hat. Hat es dort Untergetauchte gegeben? Also Freiburg, nun in der Nähe zur Schweiz, bietet sich quasi an die Frage, irgendwie, ob es hier Helfer und Helferinnen gegeben hat, Kreise, die bedrohte Menschen versteckt hat, beziehungsweise in die Schweiz rüber geschleust hat. Oder auch das Ganze professionell gegen Geld gemacht hat. Das ist ja nun auch noch eine andere Frage. Also ich hoffe auf alle Fälle, dass die Ausstellung weiter wandert.
Bei der Thematisierung vom jüdischen Widerstand ist ja, finde ich, jetzt eher nicht im Mainstream von der Gesellschaft, aber in der Linken, das ist gerade ziemlich viel Thema. Und ich sehe da aber auch eine Gefahr da drin, dass jüdische Menschen müssen jetzt quasi wieder widerständig sein, damit sie irgendwie bei den Linken irgendwie in ein gutes Licht kommen. Und dass ich da auch so eine Gefahr sehe, dass die Linken wieder anfangen zu projizieren, so, dass irgendwie nicht gesehen wird, welchen Bedingungen einfach jüdische Menschen im Alltag ausgesetzt wurden, dass irgendwie die jüdische Person muss halt wieder, das hatten wir auch vorher, mit der Waffe in der Hand gekämpft haben gegen den Nationalsozialismus, damit sich dann die Linke da auch wieder mit identifizieren kann, und dass dabei, finde ich, oft so unter den Tisch fällt, dass geschaut wird, wie irgendwie die eigene Rolle ist oder die eigene Rolle von der Familie, also auch gerade von nicht-jüdischen Familien oder so die Täterseite.
Ich meine, die Gefahr besteht natürlich schon, dass die Linke sich diesen jüdischen Widerstand, sich in einer Linie damit sieht, die Gefahr besteht, dass sie sich damit identifiziert, was ich natürlich falsch finden würde, Es ist sicherlich eine Gratwanderung, auch wenn man so eine Ausstellung zeigt über Juden im Widerstand. Wir haben also zumindest versucht, die jüdische Gemeinde weiß darüber Bescheid, dass diese Ausstellung läuft, und die deutsch-israelische Gesellschaft auch, und die Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit gibt es auch noch in Freiburg. Also dass zumindest nicht jetzt völlig über deren Köpfe hinweg so eine Ausstellung läuft, wo sie dann erst im Nachhinein erfahren. Also das ist zumindest mal ein Punkt, was man machen kann. Und ich persönlich würde auch sagen, man muss da sehr vorsichtig sein, ob man sich jetzt sagt, okay, wir als Linke können da uns anknüpfen an jüdischen Widerstand. Man kann den Widerstand, das ist eben ein Begriff, wo ich finde, da kann man sehr viel drüber diskutieren. Da gibt es keine, meiner Meinung nach, und für mich jetzt auch, keine eindeutig klare Definition, wo fängt er an, wo hört er auf. Da kann man sehr viel drüber diskutieren.
Ich möchte zwei Sachen dazu sagen, und zwar der Anlass, warum wir diese Ausstellung gemacht haben, war eigentlich, dass so wenig bekannt war über den Widerstand von jüdischen Menschen, egal ob in Berlin, ob irgendwie Osteuropa, Deutschland insgesamt. Und es war deshalb auch wenig bekannt, weil sich die Annahme so lange aufrechterhalten hat, dass Juden quasi Opfer, also ausschließlich Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung waren und angenommen wurde, und es irgendwie auch bequemer war und klang, dass die sich irgendwie wie Schafe zur Schlachtbank haben treiben lassen. Das war einer der Gründe, einmal genauer nachzugucken, wie war es denn nun wirklich. Also man wird das nie, also durch die Rekonstruktion von Geschichte, die Wirklichkeit rekonstruieren können. Aber zumindest, was hat es irgendwie für Menschen gegeben? Und dabei ist rausgekommen, es hat Juden und Jüdinnen gegeben, die in organisierter Form Widerstand geleistet haben, die sich dagegen gewehrt haben, gegen die antisemitischen Gesetze, aber auch die sich überhaupt gar nicht als Juden oder Jüdinnen selbst verstanden haben, sich aber als politische Gegner und Gegnerinnen des nationalsozialistischen Regimes also dagegen gewandt haben, mit Flugblättern, also mit Aktionen, um den Widerstand zu aktivieren. Und die Diskussion, die jetzt geführt wird, oder auch deine Frage, die Indienstnahme von jüdischem Widerstand durch jetzt pauschal Linke, ist nochmal irgendwie eine andere Geschichte. Also die in erster Linie als Wissenschaftlerin und die Diskussion, die es innerhalb der Geschichtswissenschaft gegeben hat, um den Begriff von Widerstand, vom Widerstand von Juden, oder ist irgendwie von jüdischem Widerstand die Rede, wie quasi die Ergebnisse unserer Forschung rezipiert wird, das findet ja in einem politischen Spannungsfeld statt, und es kann nicht allein darum gehen, jetzt wertneutral zu rekonstruieren, die Gruppe um Herbert Baum hat diesen Widerstand geleistet, einen Brandanschlag gemacht, irgendwie die Gemeinschaft für Frieden und Aufbau hat vor allen Dingen bedrohte jüdische Familien versteckt, und der Ruck Raluzzi hat untergetauchte Jugendliche, also deren Überleben gesichert. Was macht man mit diesen Informationen, wenn man das weiß? Es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass man um das Leben dieser Menschen weiß, dass man weiß, das ist passiert, und in der Form haben sie sich verhalten und haben sie Widerstand geleistet. Aber nicht einverstanden natürlich mit einer Indienstnahme des Widerstandes von Juden und Jüdinnen nun in der Linke, so als Handbuch für den Widerstand von heute. Ich bestehe schon darauf, also zu differenzieren und zu sehen, das war unter den damaligen Umständen möglich, beziehungsweise unter diesen Umständen haben die jüdischen Menschen gekämpft. Auch nochmal möchte ich darauf abheben, unter ganz anderen Bedingungen als in Osteuropa. Also ich möchte kurz so einfließen lassen, dass irgendwie hat es bewaffneten Widerstand in Deutschland gegeben? Meines Wissens nein. Also es hat sehr wohl bewaffneten Widerstand in den besetzten Ländern gegeben und Deutschland hat sich selber nicht als besetztes Land irgendwie verstanden, es war quasi von den eigenen Okkupanten besetzt und daraus ergeben sich auch andere Formen von Widerstand. Aber das ist jetzt nur eine Randbemerkung dazu. Karin?
Man weiß relativ wenig darüber. Wie du auch gesagt hast, es ist bis vor kurzem ja auch wenig geforscht worden dazu und wissenschaftlich gearbeitet. Und um diese, sage ich jetzt mal, Geschichtslücke zu füllen, wollen wir diese Ausstellung hier zeigen. Und das andere ist auch, dass wir das nicht so sehen, dass es jetzt, wie hast du es genannt, Handbuch für den Widerstand heute, weil, also es ist meine Meinung auch, dass der Widerstand während des Nationalsozialismus von jüdischen Menschen ganz schlecht bewertet werden kann, finde ich, aus heutiger Sicht. Also welche Kriterien, welche Maßstäbe setze ich an? Also du hast vorhin auch in diesem Vorspann gebracht, dass es eine Unterscheidung existiert zwischen Widerstand jüdischer Menschen und jüdischer Widerstand. Und die Definition, also beide Definitionen, da finde ich, dass die drei Gruppen, die in der Ausstellung zu sehen sind, nicht reinpassen irgendwo, weil der Widerstandsbegriff sehr viel weiter gefasst wird. Also ein Beispiel, es gab ja das Gesetz, dass jüdische Menschen nur zwischen, ich glaube, 4 und 5 Uhr nachmittags einkaufen durften. Und da wird in der Dokumentation, in einem Aufsatz berichtet, wie eine jüdische Frau, die herzkrank war, sich an ihren Tagesrhythmus überhaupt nicht verändern konnte und außerhalb dieser Zeit einkaufen war und ihre Nachbarin hat sie genau deswegen angezeigt. Und dieses Übertreten der jüdischen Frau, Übertreten dieser Gesetze, finde ich, ist für mich schon ein Akt des Widerstandes.
Also ist sehr treffend, weil ich denke, damit es nicht zu so einer Indienstnahme kommt vom jüdischen Widerstand, finde ich, gerade an dem Beispiel kann man es festmachen, dass es ja irgendwie sind wichtige Informationen über den jüdischen Widerstand und ich würde diese Definition von Widerstand auch so verstehen wie du. Und dass ich denke, es wäre dann aber daran halt zu sagen, dass die Linke genau gucken muss, was hat diese Nachbarin gemacht. So, also diese Nachbarin als Täterin, warum hat die angezeigt? Und dass irgendwie der Augenmerk genau darauf auch gelenkt wird. Was war das, was sind das für Strukturen oder was sind das auch, was haben sich Leute dadurch erhofft, was gibt es da für Kontinuitäten und dass ich finde, dass da auch so eine Veränderung auch eher ansetzt, weil das ist eigentlich Teil von unserer nicht-jüdischen Geschichte hier. Das wird in den Ämtern der Bürokratie, von Gesetzen, also da einfach zu schauen, aber auch einfach von, ja, was als Werte auch vermittelt wird oder als...
Das Wort Kontinuitäten, Parallelen, Ähnlichkeiten heute, Nationalsozialismus, würde ich nämlich auch nochmal was sagen, weil klar, es gibt Ähnlichkeiten, man kann auch Vergleiche ziehen, aber ich würde sehr, sehr vorsichtig sein, weil man kann also die Zeit des Nationalsozialismus wirklich nicht mit heute vergleichen. Also sperre ich mich immer ein bisschen gegen, dass man das so, also oder muss man halt dazu sagen, dass einfach die Gefahr besteht, ja, wie soll ich sagen, dass man die Zeit da dadurch etwas verharmlost. Also ich finde, es gibt heute auch andere Geschichten. Es sind einfach andere Bedingungen.
Also ich denke auch, dass es eine Gratwanderung ist, zum einen irgendwie Kontinuitäten zu sehen, aber halt da nicht ins Vergleichen zu kommen. Und ich finde es auch eine spannende Diskussion, wie die so eine Gratwanderung aussehen kann und möchte jetzt aber eigentlich noch auf einen anderen Punkt kommen oder zu einer anderen Frage kommen. Und zwar hast du vorher in der Vorstellung gesagt, dass du insbesondere zu den Frauen in der Herbert-Baum-Gruppe geforscht hast. Kannst du uns da noch was dazu erzählen?
Ja, auf alle Fälle.
Thank you.
Obwohl es nicht explizites Ziel der Ausstellung war, irgendwie die Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Frauen und Männern im Widerstand deutlich zu machen, zeigt beim Durchgehen der Ausstellung, wenn man die einzelnen Bildtafeln betrachtet mit den Fotos, zeigt doch sehr deutlich, dass es sehr viele Frauen gab, die im Widerstand aktiv waren. Fast die Hälfte der Mitglieder der Gruppe um Herbert Baum waren Frauen. Das ähnlich trifft es für die Gemeinschaft für Frieden und Aufbau zu. Beim Ruck Kraluzi ist es Geschlechterverhältnis etwas mehr zugunsten irgendwie der männlichen Jugendlichen. Auf jeden Fall auffällig ist eine sehr hohe Präsenz von Frauen. in diesen Widerstandsgruppen. Meiner Meinung nach hängt es damit zusammen, mit der, wie die Widerstandsgruppen zusammengesetzt waren. Es war unter der Bedingung der Illegalität, das heißt alle legalen Formen und formellen Strukturen von Widerstand, das heißt Parteimitgliedschaft und irgendwie Funktionsträger, sind weggefallen und es bestand ja auch die Gefahr, verraten zu werden. Man konnte also nur denen trauen, denen man unmittelbar kannte und mit denen man befreundet war. Das heißt irgendwie, es war die Familie und irgendwie der engere Freundeskreis. Und bei der Gruppe um Herbert Baum ist auffällig, dass es sich dabei um einen großen, großen Kreis, nicht, also so um mehrere Kreise handelt, die sich um Ehepaare bilden. Der Freundeskreis um Marianne und Heinz Joachim zum Beispiel. Oder irgendwie die befreundeten Ehepaare Sala, Martin Kochmann und Herbert Baum und Marianne Baum. Und mit vielen Freunden und Freundinnen drumherum. Das heißt, je weiter die Möglichkeiten von Widerstand zurückgedrängt waren in den informellen Bereich, desto mehr, so meine These, sind dort auch Frauen zu finden. Und natürlich setzt sich die ganze Geschlechterhierarchie in den Widerstandsgruppen weiter fort. Das kann man ganz deutlich sehen. Bestimmt haben Männer, was gemacht wird, welche Flugblätter entworfen werden. Frauen haben vorwiegend in der Infrastruktur des Widerstandes gearbeitet, das heißt als Kurierinnen oder die Flugblätter zu verteilen. Alles, was sich anbot, was Frauen unauffälliger machen konnten als Männer. Die Situation in Deutschland war ja auch nach Kriegsausbruch, dass es auffällig war, wenn Männer im Straßenbild aufgetaucht sind, weil sie waren eigentlich Soldaten zu diesem Zeitpunkt und Frauen hatten dort einen größeren Radius und eine größere Bewegungsfreiheit.
Ich bedanke mich jetzt total, dass ihr ins Studio gekommen seid und freue mich auch auf die Ausstellung. Und welche Veranstaltungen es jetzt noch gibt, die hört ihr dann am Ende.